letztes Mal bei dir, dass du dir Zeit nimmst, im Namen der Band Saltatio Mortis Rede und Antwort zu stehen.
Sehr gern.
Ja, ihr seid eine Mittelalter-Rockband 2000 gegründet. Ihr feiert dieses Jahr euer 20-Jähriges.
Jawohl.
Rückblickend auf 20 Jahre. Ich stelle die Frage mit Absicht, jetzt gerade in dieser beschissenen Zeit, auf gut Deutsch gesagt. Was waren eure Highlights?
Nochmal, jetzt warst du gerade abgehakt.
Ach so, Entschuldigung. Kein Problem, gerne. Ich habe gesagt, ich stelle die Frage gerne jetzt gerade in dieser Pandemiezeit. Was waren eure schönsten Erlebnisse in 20 Jahren Saltatio Mortis?
Wow, diese Liste ist sehr, sehr lang. Und vor allem, da wir ja 8 Leute sind, wird sie sehr unterschiedlich ausfallen.
Ja.
Ich glaube, ich kann da jetzt erstmal nur für mich sprechen.
Ja.
Sind es immer diese ersten Male, ja. Also, keine Ahnung, das erste Mal ein echtes Nachtkonzert auf dem MPS damals oder das erste Mal Wacken, dann das erste Mal Wacken Hauptbühne, dann die erste goldene Schallplatte, dann die erste Nummer 1, die erste Headliner-Tour, dann die erste Halle, das erste Mal mit Pyrotechnik spielen. So, ich glaube, das sind immer diese ersten Male, wo man dann immer so merkt, wow, jetzt hat man gerade wieder so ein Schrittchen gemacht, wieder so ein Treppchen gemacht. Mhm. So irgendwie, als alles angefangen hat und wir irgendwie an der Straßenecke standen und tatsächlich unter Brücken geschlafen haben, wenn wir auf Tour waren. Und wer hätte da gedacht, dass das alles so kommt? Und manchmal macht es dann so irgendwo im Universum so Klick, dann rastet so ein Zahnrad neu an und du merkst, okay, jetzt hast du gerade wieder einen Schritt gemacht. Und ich glaube, jedes Mal, wenn es so Klick macht und jedes Mal, wenn so ein Schritt passiert das erste Mal, das sind dann immer die schönen Momente irgendwo.
Richtig. Was bei euch ja so, ich sag mal, genial ist, ihr habt hier wirklich als Straßenmusikband angefangen und habt ja wirklich einen Weg gemacht, der so eben bei vielen als ein Märchen gleicht. Ihr habt unfassbar viel erreicht, ihr habt viel für eure Fans gemacht, ihr bekommt viel von euren Fans zurück und das ist gerade auch so in der Musik, in der Mittelalterszene gar nicht so selbstverständlich, dass eben sich auch die Band, ich sag mal, um die Fans in Anführungsstrichen richtig kümmert. Ihr seid ja noch fast in der Urbesetzung. Es sind ja noch viele von Anfang an dabei. Ich glaube, der bescheidene Jörg ist, glaube ich, noch dabei. Der Gunther Kopf.
Genau.
Und du, richtig, genau.
Ja, genau.
Richtig, aber immerhin 3 von Anfang an. Mhm. Diese mittelalterlichen Fantasiespektakulum, kurz MPS genannt, sind ja Veranstaltungen, die jetzt zum Beispiel so Leute wie ich, die wenig mit dieser Mittelaltermusik anfangen können. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das? Was wird dort dargeboten?
Also, weil du gerade das MPS ansprichst, das ist natürlich mit uns gewachsen. Also wir sind am MPS gewachsen und das MPS ist an uns gewachsen. Ich muss tatsächlich zur Beantwortung der Frage ein bisschen ausholen, denn man muss sich das so vorstellen, in den 90er Jahren haben die Mittelaltermärkte so ein bisschen einen Boom erlebt. Und damals waren das auch noch echte Mittelaltermärkte, das heißt unverstärkt auf Holzbühnen mit Kunsthandwerk und so weiter. Und aus dieser Mittelaltermarktszene hat sich das MPS entwickelt. Und damals auch als eine Kooperation mit den Vogelfrei-Produktionen. Vogelfrei war damals auch so ein ganz alteingesessener Marktbetreiber in Deutschland. Und letztendlich, was das MPS von den restlichen Märkten, Mittelaltermärkten, unterschieden hat, war, dass speziell Gisbert Hiller mit uns oder auch mit mir vor allem zusammen jede verrückte Idee mitgemacht hat. Und so ist er heute auch noch. Wir haben ihm zum Beispiel irgendwann mal vorgeschlagen, hey, wie wäre es denn, wenn du nach dem Tavernenspiel, so hieß es damals, das war sozusagen der Höhepunkt des Abends und der war halt irgendwann um 8 und da ist es halt im Sommer noch hell. Dann praktisch haben alle Künstler zusammen nochmal was aufgeführt. Was hältst du denn davon, wenn so dieses Abendprogramm rum ist, dass du einfach nachts im scheinenden Feuer nochmal so eine richtige Krawallmucke machst und so ein Nachtkonzert etablierst? Das war so die Geburtsstunde im Prinzip von dem, was heute die Headliner-Show-Konzerte auf dem MPS sind.
Und schon krass, ne?
Aus der Idee heraus haben wir gesagt, hey, guck mal, das sind doch immer mehr Leute, die da vor der Bühne stehen. Warum wollen wir das nicht mal verstärken? Mhm. Und verstehst du, mit jedem dieser Schritte hat die alteinhergesessene, erzkonservative Mittelalter-Gemeinde sozusagen laut Buh gerufen, kreuzigt ihn, weil das geht natürlich gar nicht, ja. Mhm. Und ich glaube, das war letztendlich die Geschichte, warum heute im MPS einfach Festivals sind, die mit zu den größten in Deutschland zählen.
Richtig.
Also ich spiele auf vielen namhaften Festivals, Rockfestivals, die deutlich kleiner sind als die großen MPS-Termine.
Ja, es ist schon krass. Es ist wirklich krass. Saltatio Mortis, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe solche Probleme gehabt, am Anfang euren Namen auszusprechen. Da kamen solch komische Sachen raus. Eine Freundin von mir ist riesengroßer Fan von Mittelaltermusik, die feiert Saltatio Mortis wie auch Schelmisch und Corvus Corax und wie sie nicht alle heißen. Und als ich ihr dann sagte, du, ich habe ein Interview mit Saltatio Mortis, sagt sie zu mir, alles klar. Bis vor einem Monat konntest du noch nicht mal den Namen aussprechen, aber Hauptsache so. ich habe dabei herausgefunden, dass Saltatio Mortis lateinisch ist und für Totentanz steht.
Richtig.
Das ist ja schon ein bisschen obskus. Wie kommt ihr auf so einen Namen? Beziehungsweise wie ist die Namensgründung überhaupt zustande gekommen?
Tatsächlich sind die Totentänze eine sehr alte mittelalterliche Abbildung, die gibt es in verschiedenen Städten. Mit die berühmtesten sind die sogenannten Basler Totentänze.
Ja.
Und letztendlich der Hintergrund dabei ist folgender, das sind sehr viele kleine Piktogramme, also so grafische Darstellungen, die ein Instrument spielen, das Skelett zeigen, damit wird der Tod symbolisiert. Und eben dieses Skelett hat in einem Tanz Menschen an der Hand, die es ins Jenseits zieht. Und die in einem Bild wird dann zum Beispiel der spielende Tod mit einer Geige dargestellt und ihm folgt tanzend der Papst. Und im nächsten Bild folgt dem Skelett der Bauer und der Kriegsmann und die Magd und so weiter. Und letztendlich der Symbolgehalt ist halt, dass vor dem Tod alle gleich sind. Der Totentanz als unwiderstehliche Macht, als quasi musikalische Magie, Seelen jenseits, sieht und sozusagen auch der letzte große Gleichmacher. Mhm. Und diese Gleichheit letztendlich. Und die war sicherlich so ein Aspekt, die uns dabei gereizt hat. Und das Zweite ist natürlich, es gibt diesen mittelalterlichen Brauch, dass ein Bett von sterbenden Musikanten aufgespielt haben, um eben gegen dieses Lied des Todes anzuspielen. Und das heißt, in dem Sinn ist der Totentanz dann und sehr lebensbejahende Musik. Ja. Und das fanden wir so schön, diesen Wettstreit mit dem Tod.
Ja, ja klar, auf jeden Fall. In 20 Jahren Saltatio Mortis habt ihr bisher 11 Alben, Studioalben, 5 Live-Alben, mehrere Singles, Videoalben, Musikvideos und viel, viel mehr veröffentlicht. Und ihr schreibt eure Texte überwiegend selber.
Ja, so gut wie ausschließlich. Also außer sie sind historisch, dann ist es nochmal alles selber.
Wie oder wer ist bei euch für das Songwriting zuständig und wie kommen die Texte dann letztlich zustande?
Also für die Texte mache ich. Nahezu alle Texte der Band stammen aus meiner Feder. Gibt in der Frühphase gibt es ein paar Ausnahmen und je länger man dann in die Zukunft oder je weiter man in die Zukunft geht, desto weniger. Es gibt vielleicht so dann in den letzten 15 Jahren eine Handvoll Texte, die nicht alleine von mir sind. Ja, ich bin letztendlich sowas wie der Haupttexter. Mhm. Die meisten Texte, die wir machen, laufen dann früher oder später, aber trotzdem immer noch mal über meinen Schreibtisch. Also,
okay.
Das ist so der Wortschmied sozusagen bin ich und die Kompositionen dazu, das sind immer wechselseitige Teams. Jetzt in den letzten Alben hat sich da eine Gemeinschaftsarbeit aus Till und Jean an den Gitarren, dem Luzi, unserem Doppelsackspieler, und Alea, dem Sänger, ergeben, die dann sozusagen sich mit mir in die Klausur zurückziehen und dann an den Songs basteln.
Okay. Ihr habt oftmals auch Zusammenspiele mit anderen Gastmusikern, wie zum Beispiel Doro Pesch, Erik Fisch von den Apokalyptischen Reitern, oder aber auch Zusammenarbeiten mit irgendwie Bands wie Supernova, Plasmatjes oder Majets. diese Zusammenkünfte, wie gestalten die sich zum einen und zum anderen? Wer ist dafür verantwortlich, dass das überhaupt zustande kommt? Bist das auch du?
Ja.
Ich hab's so gedacht.
Letztendlich ist es so, dass wir meistens im Prozess des Songwritings dann irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, boah, hier wäre es doch schön, wenn wir zum Beispiel den Part von der Frauenstimme hätten. Und dann meistens gibt dann ein Wort das andere, wo wir sagen, boah, was haltet ihr denn von Doro Pescher Salome oder sowas, weil du vorhin selber Doro Pescher erwähnt hast. Oder als wir jetzt auf der letzten Platte Spur des Lebens hatten, war dann klar, wir wollen eigentlich so eine, auf der einen Seite eine Rockröhre, aber mit ganz viel weiblichem Gefühl drin. Und dann sind wir natürlich sofort auf die Martha gekommen von Die Happy, ja. Und dann meistens entsteht so eine Idee und wir haben jetzt auch auf der neuen Platte schon wieder Gastmusiker drauf, wo ich mega stolz bin, dass die mit uns zusammen einen Song gemacht haben. In der Regel ist es dann einfach, kommt eine Idee und dann fragt man an und das ist dann sehr unterschiedlich. Manchmal kennt man sich natürlich auch, also jetzt der letzten Platte haben ja Fersengold bei zwei Songs von uns mitgemacht und Maul waren schon dabei und der Erik sowieso und ich meine, wir kennen uns ja alle. Also alle, die so im erweiterten Szeneumfeld, meine Güte, also wir kennen uns alle sehr, sehr gut, ja. Da ist es dann wirklich so, dass man halt anruft und sagt, hey, krieg mal dein Abschnittsstudio, wir bräuchten jetzt X. Das ist dann sehr, wie soll ich sagen, das ist so wenig glamourös.
Ja, das war jetzt gut. in den 20 Jahren...
Bei Musikern ist es dann halt so, da, wenn man keinen persönlichen Kontakt hat, aber sagt, boah, würden wir gerne, dann rufen wir entweder selber an oder schreiben selber. Manchmal muss man über das Management gehen.
Und, richtig.
Das ist schon sehr, ne?
Ja, manchmal ist das schon ziemlich anstrengend, sagen wir es mal so. Ihr seid also für euer Genre oder euer Genre betreffend, ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit die einzige Band, die 3 Nummer-1-Alben veröffentlicht hat. Mhm. Ihr habt 6 Alben in den Top 10 gehabt. Mhm. Insgesamt 12 Alben sowieso in den deutschen Albumcharts. Mhm. Und sogar eine Single in den Charts. Mhm. Was ja eigentlich so in diesem Genre fast gar nicht oder überhaupt gar nicht existiert.
Mhm. Das stimmt.
Wie ist das oder was bedeutet euch überhaupt eine Charts-Positionierung, jetzt abgesehen von eurem Genre in den offiziellen deutschen, sag ich jetzt mal, Albumcharts?
Ja, das ist ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Also auf der einen Seite, wie gesagt, ich glaube, wie ich schon sagte, das ist so, irgendwann kommen die ersten Male und ich glaube, kein Musiker, der mal anfängt, denkt mir drüber nach, boah, wie wär's denn mal in den Charts zu sein oder so. Das ist, und natürlich freut man sich, wenn man das erste Mal in den Charts ist. Das ist völlig normal. Mhm. Ich glaube, jetzt in unserem Fall ist es so, ich freue mich, dass wir, wie soll ich sagen, schon ein bisschen Botschafter sein können. Also jetzt 3 Nummer-1-Alben in Folge, es sorgt halt dafür, dass, was weiß ich, auch mal eine Süddeutsche oder ein Stern oder andere Zeitschriften über uns berichten.
Richtig.
Klammer, berichten müssen. weil sie halt da gar nicht an uns vorbeikommen. Ja. Und gleichermaßen ist es auch immer wieder erstaunlich, dass du, solide Nummer-1-Platzierung machst. Und gerade wenn dann sozusagen ein Album-Countdown im Radio gespielt wird, spielen sie den Song halt explizit nicht, weil der Musikredakteur ihn nicht mag.
Ja, ja.
Viele Kleinigkeiten dabei, wo du denkst, ah, oh, spannend, aber finde ich halt, dass einfach durch uns, aber natürlich nicht nur durch uns, diese Art von moderner Folkmusik oder moderner Mittelaltermusik, Disco-Rock oder wie du es auch immer nennen willst, einfach eine gewisse Verbreitung erfährt und Menschen über uns stolpern, die sonst einfach nichts damit zu tun hatten. Und das finde ich dann wiederum relativ schön an diesen Platzierungen.
Auf jeden Fall. Ich meine, es zeigt ja, dass das, was ihr macht, letztlich dann doch auch bei der Mehrheit Anklang findet. Und sich vielleicht auch der ein oder andere, der bisher noch nicht wusste, dass ihm die Musik gefällt, sich doch das ein oder andere Album von euch kauft. Mhm. Ich habe in den Recherchen auch gelesen, dass bei euch anfangs elektronische Einflüsse zugegen waren.
Ja.
Ich glaube, das macht Tanzwut auch, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Warum ist das heute aktuell nicht mehr so bei euch?
Also im Prinzip ist es so, wir haben, du hattest es ja eingangs erwähnt, wir sind wirklich von der Straßenmusik gekommen.
Ja.
Also das erste Bindeglied unserer Urbesetzung war genau das. das Selbstverständnis als Straßenmusiker und da gehörte Dudelsack und Trommel dazu und sonst nichts. Und im Prinzip im Zuge der Aufnahmen zu unserer ersten CD, die halt genau auch daraus bestehen sollte, nämlich Dudelsack und Trommel und sonst nichts, haben wir in der Zusammenarbeit mit Lutz Demmler, damals Umbra et Imago, einfach so festgestellt, wie schick eigentlich moderne Klangerzeuger und historische Klangerzeuger miteinander funktionieren.
Ja.
Und das war dann sozusagen, das war ein super experimentelles Ding und daraus entstand das zweite Gesicht, also die erste moderne Platte, die wir gemacht haben.
Mhm.
Und wenn du so willst, war das einzige Konzept, modern und alt zu verschmelzen und erlaubt es, was Spaß macht. Also wir hatten da gar kein Dogma für die Platte oder gar keine, keine Rahmenklammer drumherum oder so. Das war wirklich sehr, sehr bewusst, sehr frei gehalten. Und dementsprechend ist eigentlich immer noch verwunderlich, dass wir auch damit gleich einen Plattenvertrag gekriegt haben.
Ja.
Und letztendlich haben wir erst, nachdem die Platte draußen war, wir die nächste Akustikplatte gemacht haben, bei der übernächsten, das war dann die Erwachen, darüber nachgedacht, was wollen wir eigentlich für Musik machen? Weil, dann waren wir halt, wir waren schon eine Band mit Plattenvertrag und wir waren schon auf Tour und haben Konzerte gespielt und keine Ahnung. Und tatsächlich haben wir uns aber die Frage nie gestellt vorher, weil, wie gesagt, wir kamen aus einer ganz anderen Ecke, wir haben Straßenmusik gemacht.
Richtig, richtig.
Das konnten wir richtig gut. Und dann hat man halt festgestellt, letztendlich, dass die Meinungen dazu, was für eine Art von Musik man wie macht, ja, brutal einfach auseinandergehen. Das kann man nicht anders sagen. Also alles, was nicht in diesem reinen, akustischen, melodiösen Mittelalterkosmos unterwegs war, da konnte man keine Einigkeit organisieren. Das war einfach unmöglich. Und deshalb im Prinzip beginnt eigentlich mit der Platte dann auch so die Trennung der Urbesetzung, weil man dann zwar probiert hat, noch Einigkeit zu finden, aber irgendwann einfach festgestellt hat, das wird nichts und dann mussten halt Leute gehen, die gesagt haben, ich kann den Weg nicht mitgehen.
Ja, richtig.
Insofern sind wir so ein bisschen ein Spätzünder. Also wir haben halt einfach echt ein paar Jahre gebraucht, um uns selbst zu finden. Oder ich sage es auch manchmal ganz gern andersrum. Wir haben schon Auftritte gespielt, da hat man nicht mal zusammen geprobt, weil einfach bei uns kam immer alles andersrum und das holt einen irgendwann ein.
Mhm.
Und dann war so praktisch der Reset-Knopf, wo man gesagt hat, so, wir wissen, was wir wollen und jetzt suchen wir uns auch die Musiker, die das mit uns zusammen umsetzen wollen.
Mhm.
Und dann ging eigentlich erst der Erfolg los.
Ja, das kann man wirklich so sagen. 2016 muss das, glaube ich, gewesen sein. Da seid ihr sogar für den Echo nominiert gewesen. Und ich glaube, auch das ist wiederum was ganz Besonderes, was die Bands aus dem Mittelalter-Rock, Mittelalter-Genre, aus der Mittelalter-Musik so noch nicht erreicht haben.
Mhm.
Die Nominierung ist ja schon mal viel wert. Der Gewinn wäre natürlich das Nonplusultra gewesen, weil damit hättet ihr absolut eine Statute gesetzt.
Keine Ahnung, da muss ich mich bei ein paar Kollegen bedanken, die letztendlich den Echo gesprengt haben, weil witzigerweise genau mit der nächsten Platte hätten wir ihn ziemlich sicher gewonnen, aber da gab es ihn dann halt nicht mehr.
Nee, richtig, so. Ja. Das stimmt. Euer letztes Album Brot und Spiele ist ja genau wie die zwei davor gegangenen Alben auf die 1 gegangen.
Mhm.
Brot und Spiele ist ein Album, das besitze ich persönlich auch. Und muss sagen, da sind Songs drauf, die einen wirklich auch beeindrucken. Ich finde zum Beispiel Große Träume ganz toll. Oder Brunhild. Das sind Songs, damit kann ich, obwohl ich mich wirklich schwer tue mit diesem Genre, kann selbst ich mich mit identifizieren. Die Intention, die ihr hinter euren Texten seht, wo liegt die?
Ich glaube, es gibt nicht den typischen Saltatio-Text und das merkst du auch immer, wenn du mit Fangruppen von uns zu tun hast, also hauptsächlich in den sozialen Medien zum Beispiel, gibt es da sehr unterschiedliche. Es gibt natürlich Fans, die sehr früh mit uns angefangen haben zu wachsen und die haben natürlich einen anderen Bezug zu uns, weil die uns noch in anderen Zeiten und Phasen unseres Schaffens gelernt haben. Das ist in der Regel dann auch immer eine Fangruppe, die ist sehr schätzt, wenn wir Märchen sagen und Legenden vertonen oder auch womöglich gleich ganz historische Texte nehmen. da ist so, wie soll ich sagen, die haben so einen Hang einfach zu der Historie und wollen das natürlich gern von uns umgesetzt haben. Das ist auch einfach nach wie vor ein Teil von uns und auch das bleibt auch immer in unserer DNA und ist auch gut so. Für uns war einfach irgendwann dann der Punkt und für mich als Texter vor allem, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte nicht nur von Ritter und Burgfräulein singen. Und wir sind eine erwachsene Band mittlerweile, wir haben was zu sagen, wir denken über die Welt, wie sie heute ist, nach. Und wir denken über uns nach und unser Leben, was wir leben und wo wir da gerade stehen. Und das sind doch Themen, die andere Leute auch beschäftigen. Und warum zum Henker darf ich das Wort Kühlschrank eigentlich nicht verwenden, ja? Nur weil wir einen Dudelsack in der Band haben. Und solche Sachen. Und dann kam einfach so ein bisschen ein Umbruch, wo wir dann auch ganz bewusst gesagt haben, wir verwenden jetzt auch moderne Sinnbilder in Texten, wir machen auch einfach modernere Musik, wir kombinieren im Prinzip auch Instrumentengruppen neu und Gewichten auch neu. Und das war auch natürlich ein Prozess. Dementsprechend, wenn du jetzt zum Beispiel Große Träume ansprichst, das ist natürlich ein lupenreiner Rocksong oder Pop-Rocksong.
Definitiv.
Und dementsprechend erreicht man dann auch mit der Art von Musik ganz plötzlich Leute, die vorher einfach einen Bogen um uns gemacht haben, so nach dem Motto, oh Gott, Mini und Dudel sagt danke. Und wenn die dann jetzt halt zum Beispiel ein Album wie Brot und Spiele in die Hände kriegen, so wie du mir es gerade beschreibst, dann bleiben die natürlich auch genau in so Songs hängen und sagen, oh hey, geil, das passt in meinen Musikgeschmack. Hätte ich nie erwartet, dass sowas von der Dudelsack-Kombo kommt.
Ja, das stimmt. Genau so habe ich es auch gesehen. Wobei ich ganz ehrlich bin, es gibt einen Song von euch, der ist aber schon etwas älter. Den persönlich begrüße ich seit Jahren, weil der absolut der Wahrheit entspricht. Falsche Freunde.
Ja, der war auf genau dieser Erwachen drauf.
Ja, also dieser Song ist wirklich so unfassbar toll, weil der wirklich das Sinnbild einer solchen eben nicht vorhandenen Freundschaft darstellt. Und das ist schon echt krass. Ich habe auch gelesen, dass es mal eine sogenannte Comic-Auflage von euch gab. Ja, das Geheimnis des schwarzen XXCX oder so.
Ja, genau.
Genau.
Ja, das war das schwarze 1x1 hieß das Album.
Ja.
Und wie gesagt, wir sind geliebt und gehasst. weil wir relativ konsequent und eigentlich immer wieder mit den Erwartungshaltungen an uns brechen. Das ist ja nicht mal so, dass wir uns hinsetzen und uns ins Fäustchen lachen und sagen, hihihi, mal gucken, was wir jetzt hinkriegen, sondern es ergibt sich einfach. Und wir sind 8 sehr, sehr unterschiedliche Charaktere mit sehr, sehr unterschiedlichen Meinungen, Vorbildungen und Prägungen. Und letztendlich in der Auseinandersetzung mit uns selbst entstehen dann immer wieder Dinge, wo wir so einen Schritt zurücktreten und sagen, Alter, können wir das jetzt wirklich machen? Und in der Regel lautet die Antwort eigentlich immer ja. Jetzt erst recht. Ähnlich war das mit dem Comic auch. Der Falk war früher Comichändler und ist begeisterter Comicsammler und Liebhaber. Und bei dem schwarzen 1x1 hatten wir sehr, sehr harte und sehr zähe Diskussionen um das Albumcover. Und die Grafikerin, mit der wir das damals angegangen sind, wir hatten sehr konkrete Vorstellungen, wie das sein soll, hat da einfach nicht geliefert. Wir sind wir sind nicht klargekommen und der Abgabetermin rückte näher und näher. Und irgendwann schlug Falk dann vor, hey, mal ganz ehrlich, warum nicht Comic? Also Comic ist auch ein Nerd-Genre, wie, was weiß ich,
na klar.
Herr der Ringe und viele Leute mögen Comics und viele Leute, die unsere Musik
richtig
mögen auch Comics. Warum eigentlich nicht mal in einer Comic-Richtung denken?
Ja? Genau.
Und ja, das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, warum eigentlich nicht? Und da er ja einfach in der Comic-Szene extrem gut verwurzelt ist, hat er sozusagen seine Heroes als Comiczeichner mal angeschrieben und gesagt, sag mal, habt ihr nicht Lust? Dann hatten die auch Lust, dann haben die ein Cover für uns entwickelt. Und so in der Auseinandersetzung mit den Comic-Künstlern kam dann eigentlich so eins zum anderen, wo wir gesagt haben, hey, warum machen wir eigentlich nicht mal ein ganzes Booklet in Comicform und haben uns überlegt, ob man vielleicht ein Booklet in Comic erzählt. Und das wuchs dann so und die Idee wurde dann immer wilder und dann war irgendwann klar, hey, wir machen richtig einen Comic draus. Also so ein Hardcover-Comic für Sammler.
Klasse.
Wo ist das entstanden?
Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ist auch wieder sowas, was einen ja von anderen Bands abhebt, was ja natürlich auch im Sinne einer Band dann letztlich auch ist. 10.07.2020, letzte Woche erschien eure neue Single Loki.
Jawohl.
Aus euren am 2.10. erscheinenden neuen Album Für immer frei.
Jawohl.
Das heißt, das letzte Album ist jetzt 2 Jahre her. Im 2-Jahres-Rhythmus erscheint jetzt Album von Sadatio Mortis. Es gibt dieses neue Album wird ja in der Deluxe-Version ausgeliefert, in Vinyl, im Digipack, in Digital. Also für jedes Fanherz das Richtige. Was bedeutet euch das Album 20 Jahre Sadatio Mortis? Im Prinzip ist es ja so, für immer frei.
Mir persönlich bedeutet es sehr, sehr viel. Ich finde erstens den Titel Für immer frei, gerade in einer Zeit wie heute, sehr wichtig. Ich glaube, unbewusst und unabsichtlich haben wir vielleicht das aktuellste Album unserer Bandgeschichte geschrieben. Denn letztendlich geht es in allen Songs geht es um Facetten von Freiheit, von Ausbruch, von Gefangenschaft und von den Konsequenzen von Freiheit.
Ja.
Zum Beispiel auch Loki, die Geschichte, also den Teil der Loki-Geschichte, den wir uns rausgenommen haben für den Song, der geht ja letztendlich genau darum, dass er sich befreit, dass er sich von seiner Götterstrafe befreit und durch die Freiheit von Loki löst er Ragnarök das Weltenende aus. Und das heißt, seine persönliche, individuelle Befreiung hat Konsequenz für alle. Mhm. Und wir haben jetzt in allen Songs in irgendeiner Form uns mit diesem Freiheitsthema auseinandergesetzt und dann kommt Corona. Und letztendlich ist es ja genau so, die Freiheit, die sich jemand nimmt und zu sagen, nö, ich halte mich nicht an Quarantäneregeln oder ich trage einfach keinen Mundschutz in der U-Bahn, gefährdet unter Umständen aktiv die Freiheit und das Leben eines anderen.
Richtig.
Und gleichermaßen ist der Schutz von Leben und Freiheit von anderen für uns extrem existenzbedrohend, weil wir von 100 auf 0 sind und eine unserer Haupteinnahmequellen, nämlich Live-Spielen, im Moment verboten ist.
Richtig.
Und diese Auseinandersetzungen mit Freiheit sind sozusagen jetzt durch den Virus natürlich sowas von top aktuell geworden. Das ist mir schon beim Schreiben des Vorworts jetzt für das Album echt teilweise so, da hatte ich so Gänsehaut, wo ich dachte, wow, sind da einige Texte drauf gerade aktuell. Und im Prinzip für mich ist dieses Album, und dass es jetzt ausgerechnet auch noch zum 20-Jährigen kommt, das ist ein Geschenk. Ich finde, es ist das beste Album, was wir bisher gemacht haben. Ich glaube, das hat eine sehr große inhaltliche Wucht. Ich glaube, es hat eine sehr, sehr starke musikalische Wucht und es ist vor allem sehr, sehr stark, sehr facettenreich und also die Bandbreite ist sehr groß des Albums. Ich bin sehr gespannt, wie die Leute bis dort ankommen.
Ja. Auf jeden Fall, definitiv. Am 2.10. wird es erscheinen. Ist ja nicht mehr so ganz lang hin. Das heißt, bei euch stehen die Füße dann auch nicht still. Denn letztlich will man das, was man dann kreiert und wofür man gearbeitet hat, ja auch auf die Bühne bringen. Ist natürlich jetzt in diesem Jahr durch Corona nicht so ganz einfach. Es sei denn, man stellt sich auf irgendeine Bühne und steht dann vor irgendwelchen Autos. Ihr habt das aber ganz geschickt gemacht und habt das Ganze aufs nächste Jahr verlegt. Und am 12.11. startet eure Für immer Freitour in München und endet dann irgendwann, ich glaube im Dezember, in Zürich. Ist auf jeden Fall das Beste, was ihr machen konntet. Und ich glaube, worauf sich die Fans am allermeisten freuen werden, ist auf eure Jubiläumsauftritte in Köln nächstes Jahr im April. Ich glaube, richtig gesehen zu haben, aber da korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass der 10.04. bereits ausverkauft ist.
Boah, das kann ich dir gerade aktuell nicht sagen, kann aber sein.
Aber ich glaube, also einer von beiden, 9.04. und 10.04. ist auf jeden Fall, das weiß ich.
Wir waren innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft mit dem Originalkonzert, was ja diesen April hätte stattfinden sollen.
Ja.
Und weil das letztendlich so schnell weg war, haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt verlegen, vielleicht kriegen wir einen Doppeltermin und dann hat uns die Halle auch einen zweiten Termin zur Verfügung gestellt und dann haben wir sagen können, so liebe Leute, die ihr jetzt keine Karten hattet, ihr habt jetzt praktisch noch mit einem zweiten Termin Chance mit uns zu feiern.
Richtig.
Ja, es gibt noch Karten und ich weiß aber im Moment nicht, einige Karten sind dann natürlich zurückgegangen jetzt von der ausverkauften Show.
Ja, klar.
Umgewechselt worden in den anderen Terminen. Das heißt, das ist da immer ein bisschen Fluss zwischen diesen beiden Terminen. Deshalb kann ich dir das im Moment aktuell nicht beantworten.
Ist nicht so schlimm, aber ich meine, das gelesen zu haben, auf jeden Fall, dass einer der beiden Konzerttermine ausverkauft ist. Ja. Spricht für die Band, definitiv.
Und ich meine, das Palladium ist ja auch so klein nicht, da passen ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen. Ich glaube 6.500.
4.000.
Bitte?
4.000.
Ach, 4.000, okay. Ja gut, wenn, ja gut, richtig, genau. Aber auf jeden Fall ist das schon eine Leistung, die ihr da vollbracht habt, beziehungsweise eure Fans ja dann letztlich, weil sie kaufen ja die Karten. Ich bin auf jeden Fall schon total gespannt, wie das Album wird. Also Loki ist auf jeden Fall schon mal sehr gut geworden. Dazu muss ich aber auch sagen, dass vom Jörg die Stimme unfassbar toll ist. Und das habe ich selten, dass mir männliche Stimmen so gut gefallen dann. Aber das, was letztlich dann bei euch da so passiert, ist also für mich persönlich in den letzten Jahren sowieso schon krass, auch musikalisch gesehen. Ihr habt euch so unfassbar verändert. Für die einen zum Positiven, vielleicht für die anderen zum Negativen, für mich definitiv zum Positiven. Und ich denke mal, für euch selber, sonst würdet ihr die Musik ja nicht so gestalten auch. Ja, am Ende des Tages bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch ganz, 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 ganz viel Spaß zu wünschen zum Release eures Albums. Danke zu sagen für 20 Jahre Saltatio Mortis. Und natürlich, was viel, viel wichtiger ist, auf weitere 20 Jahre Saltatio Mortis.
Dankeschön, wollen mich hoffen,
sehr, sehr gerne. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich, und zwar würden wir uns freuen, wenn wir ein Autogramm von euch kriegen könnten.
Bestimmt. Tatsächlich ist es gar nicht so einfach gerade, weil wir echt weit verstreut voneinander wohnen. Wir wohnen nicht in einer Stadt, und da wir